Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ist ein bisschen durcheinander geraten. Ich habe zwei Autoren mitgebracht. Wir wollten eigentlich eine Podiumsdiskussion machen, in dem es um das freie Wort geht. Das ist nämlich unser Motto, freies Wort in der Literatur. Zensur, Nicht-Zensur, in der heutigen Zeit ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Leider sind praktisch alle, die da auf der Bühne stehen wollten, außer mir, krank geworden. Wer weiß jetzt, woran es liegt, wer weiß, wer sie vergiftet hat, damit wir nicht darüber reden. Es tut mir leid, das kann ich Ihnen also jetzt gar nicht das anbieten. Wir haben gesagt, da machen wir was anderes, was wirklich gut ist. Ich habe zwei Autoren mit und die lesen ein bisschen aus ihren Texten. Ich hoffe, es ist für Sie nicht zu langweilig, weil wir das jetzt, Thema jetzt nicht durchziehen können. Aber ich verspreche Ihnen, die Themen, die Sie lesen, sie sind sicherlich ganz gut. Wer, hatten wir gesagt, wer fängt an von euch beiden? Ja, der Philipp Stoll schreibt sehr interessante Dinge und er ist von Haus aus Richter, also passt auf, ja, und dann noch im Strafbereich, dass er keine Dummheiten macht. Und ich übergebe jetzt einfach an den Philipp und er liest uns aus eine Kurzgeschichte. Und du sagst Näheres dazu, ja?
Hört man mich? Hallo, hallo, hallo. Ja, jetzt. Also, ich lese eine Kurzgeschichte aus einer Literaturzeitschrift, die heißt Am Erker und die Ausgabe heißt Wanderungen. Und zu diesen Wanderungen lese ich folgende Geschichte mit dem Titel Mantra. Wir marschieren nun geradewegs auf den Gipfel zu, der die Baumkronen um ein Stück überragt. Man kann schon den Pfad über die Almwiesen erkennen, wie er schließlich durch ein Latschenfeld zum Gipfelkreuz führt und der mir, weil ich die Wanderung schon einige Male unternommen habe, vertraut ist. Während der Autofahrt hatten wir uns über den islamischen Staat empört. Danach debattierten wir, welche guten Gründe man haben könnte, um aus Deutschland auszuwandern. Paula und Stefan, als ob sie ein Programm abzuarbeiten hätten, sind inzwischen beim freien Willen des Menschen angekommen. Ich bin nicht der große Diskutierer. Meistens geht mir alles zu schnell und spätestens nach einer halben Stunde beschleicht mich das Gefühl, in einem Labyrinth von Begriffen und Wahrheiten im Kreis herumzuirren. Ich höre lieber zu. Wir gelangen an eine Weggabelung. Rechts geht es zunächst ein wenig bergab, dann in weitem leicht ansteigendem Bogen zu den Almhütten. Links würde man zunächst am Rand der Hochfläche entlang wandern und schließlich in den Wald hinein, am Schluss steiler auf die Weideflächen oberhalb der Almhütten. Das ist die schönere, aber längere Route. Ich glaube an Ursache und Wirkung, verkündet Stefan, und an den Impulserhaltungssatz. Unsere Gedanken und Handlungen entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern haben einen Anstoß, dessen Richtung und Stärke die Wirkung bestimmen. Ein paar Schritte hinter der Wegkreuzung hat man eine Sitzbank aufgestellt mit Blick ins Tal, die habe ich noch nie gesehen. Daneben ist ein frisch entrindeter Holzpfahl in den Boden gerammt, an dem in Kopfhöhe ein Schild angenagelt ist. Haltet die Berge sauber. Jemand hat im Wort Berge das erste E durchgestrichen und mit blauem Stift ein Ä darüber geschrieben. Eine schmale Spur führt vom Weg herunter in den lichten Wald hinein und direkt auf den Gipfel zu. Stefan regt sich darüber auf, dass man zwar dieses Schild, nicht aber einen ordentlichen Wegweiser angebracht hat. Jeden Misthaufen schildern sie aus, schimpft er. Aber wenn man einmal einen Wegweiser bräuchte, sind sie sich zu fein. Ach was, beruhige ich ihn. Kommt, wir gehen hier geradeaus. Das ist der kürzeste und schönste Weg. In 20 Minuten sind wir durch. Voller Zuversicht steige ich die Böschung hinab. Es ist ein Genuss, nach dem steinigen Forstweg auf weichen, leicht feuchten Waldboden zu treten, von dem der Duft nach Pilzen und frischer Erde aufsteigt. Wir durchqueren die fast ebene Fläche, vielleicht ein ehemaliger Gletschersee. Die Nadeln der Lärchen schimmern schon gelb, dazwischen grünroter Bergahorn und graublaue Fichten. An den jungen Bäumchen sind die Leittriebe abgefressen. Paula und Stefan haben sich am freien Willen festgesaugt. Die Verhaltenstherapie zum Beispiel, verkündet Stefan, beruht auf der Annahme, dass man nur die richtigen Impulse zu geben braucht. Das funktioniert. Seine Stimme hallt zwischen den Bäumen, als ob sie hinter jedem Stamm einen versteckten Widerspruch vermute. In der Theorie, sagt Paula, aber nicht in der Praxis. Und wieder seine Stimme. Was heißt da Praxis? Ich habe keine Zeit für diese Praxis, denn tückische Wurzeln sind zu übersteigen. Ich liebe es, tückische Wurzeln zu übersteigen. Das Sonnenlicht hat aus der erwärmten Baumrinde würzigen Harzgeruch herausgelöst, der in unsichtbaren Schwaden unseren Weg begleitet. Schmeckt wahrscheinlich besonders lecker, Harz auf Butterbrot. Du blendest völlig unsere Kreativität aus, ruft Paula. Vielleicht habe ich eine Abzweigung übersehen, jedenfalls wird der Pfad immer undeutlicher, bis er nicht mehr zu erkennen ist. Der Berggipfel liegt hinter dem Blätterwald verborgen. Ich gehe einfach geradeaus weiter zwischen den großen kantigen Steinen, Kalksteinen, die völlig unmotiviert herumliegen, als hätte vor Urzeiten ein Riese Kiesel ausgestreut. Weißt du überhaupt, wo du gehst? Ich sehe keinen Weg mehr, schreit Paula von mir von hinten zu. Ja, rufe ich zurück, wir gehen einfach geradeaus zu den Almwiesen. Die Baumstämme glänzen an der linken Seite in Grün und Gelb, Flechten, die sich nur an der Wetterseite angesiedelt haben. Die rechten Baumhälften liegen farblos im Schatten. Oder nimm die Werbung, meint Stefan. Man muss dem Verbraucher nur die richtigen Reize liefern, schon kauft er die Ware. Ha, triumphiert Paula, und trotzdem kann ich mich frei entscheiden, wenn ich im Supermarkt vor dem Regal stehe. Zwischen ledrigen, lanzettförmigen Blättern ragen kniehohe Blütenstängel empor, verblüht mit einer hellen Wulst am oberen Ende. Mein linker Schnürsenkel lappert lose herum, ich muss ihn binden, lasse Stefan und Paula vorbei. Mit frisch geschnürtem Schuh schreitet es sich doch ganz anders. Ich trete nun in Paulas Fußstapfen, dorthin, wo das Moos sich vom Druck ihres Stiefels gerade wieder aufrichten will. Sie macht gar keine kleinen Schritte. Es riecht nach Bananen, nach unreifen Bananen. Manchmal im Gebirgswald riecht es nach unreifen Bananen. Ich möchte mal wissen, was das ist. Paula hat kräftige Waden, Flexistoff oder so ähnlich. Wie heißt es? Expanderstoff, dehnbar eben, elastisch. Himmel nochmal, wie nennt man dieses Gewebe? Ich schließe kurz die Augen, um mich zu erinnern. Keine Vögel sind zu hören, auch kein Wind, nur die sich entfernenden Schritte der beiden anderen, ihr Atem und das Geräusch, wenn die Metallspitzen der Wanderstöcke auf einen Stein treffen. Und jetzt drückt dumpfes Grollen von oben herab. 10 Kilometer über uns, zwischen den Wipfeln, sagen wir mal 237 Menschen auf dem Weg von, sagen wir mal, Frankfurt am Main nach Kairo. Frauen und Männer, ein paar Kinder sind auch dabei. Gerade werden die Getränke serviert. Wahrscheinlich würde ich Tomatensaft nehmen. Stefan ist kein Zweifler. Er geht einfach geradeaus. Plötzlich duftet es ganz anders. Das muss Paulas Seife sein oder ihr Deo. Wahnsinn, dass Frauen sogar in den Bergen gut riechen. Die Christen jedenfalls glauben an den freien Willen, behauptet Paula. Wie kommst du darauf? Fragt Stefan. Na, sonst könnte man doch keine Sünde begehen. Sie schnauft. Die ganze Gesellschaft glaubt an den freien Willen, wirft sie hinterher. Du meinst, sie glauben an den göttlichen Willen, entgegnet Stefan. Wenn Gott allmächtig ist, eine allwissende Instanz, dann liegen die Geschicke der Welt in seinem Willen. Also ist alles vorherbestimmt. Seine Stimme verrät, dass er stolz auf das Argument ist. Unreife Bananen, bemooste Steine, alte Blütenstängel ohne Blüten. Die Wulst ist die eigentliche Blüte. Die Blüte ist nur das Vorstadium und bereitet die Wulst vor. unreife Bananen und gelbe Flechten. Alles ist vorherbestimmt, ruft Stefan. Das Universum arbeitet wie eine riesige Maschine. Wir sind nur zu klein, um alles überblicken zu können. Paula tritt auf einen Ast, der krachend bricht. Gott sei Dank, sagt sie. Ich trete auf den gebrochenen Ast lautlos. Paulas kräftiger Po unter der gespannten Textilhaut. Stretchcord, endlich habe ich das Wort gefunden. Warum nur eine Wanderhose aus stretchigem Cord? Paula ärgert sich über Stefan, das spürt man. Sie setzt ihren Fuß knapp neben einen Ast. Jetzt bin ich an der Reihe zu knacken. Ich freue mich, trete aus freiem Willen wuchtig zu und lausche dem sich im lichten Wald verlierenden Geräusch. Filigrane Farnwedel und blütenlose Blütenstängel, von denen jeder die gleiche Wulst hat. Können Wülste schön sein? Haltet die Berge sauber. Vom freien göttlichen Willen des Menschen. Der Impuls, die Hand am Hintern. Deine Beispiele sind absurd, ruft sie. Mächtige Bäume ragen den jetzt milchigen Himmel hinein. Es hat unmerklich zugezogen. Gehst du Paula hinterher, bist du etwas nimmermehr. Absurd, schimpft sie. Du bist vielleicht Teil einer Maschine, ich nicht. Schattenlose Farne, Flechten und Moose auf Regen wartend. Schöne Wülste, wunderschöne Wülste. Und absurd grüne Bananen. Hinterher nimmermehr. Eigentlich müsste man doch in dieser Richtung zwischen den Baumkronen jeden Augenblick. Von wegen 20 Minuten, lamentiert Paula. Elastisch. Es klingt herausfordernd und einladend zugleich. Da vorne ist ein Weg, ruft Stefan. Das ist wohl der Verbindungsweg, den man neu angelegt hat, denke ich. Oder den ich bisher übersehen habe. Oder an den ich mich nicht erinnere. Wir arbeiten uns über die steile Böschung hinauf. Oben angekommen und außer Atem, ruft Paula. Seht mal, da drüben ist ein Wegweiser. Wird auch höchste Zeit, nörgelt Stefan. Auch dort haben sie eine neue Bank hingestellt, von der aus man einen schönen Blick ins Tal hat. Daneben ist ein frisch entrinderter Holzpfahl in den Boden gerammt, an dem in Kopfhöhe ein Schild angenagelt ist. Haltet die Berge sauber. Jemand hat im Wort Berge das erste E durchgestrichen und mit blauem Stift ein Ä darüber geschrieben. Eine schmale Spur führt vom Weg herunter in den lichten Wald hinein und direkt auf den Gipfel zu.
Entschuldigung, wenn mal der Wurm drin ist, dann ist er auch richtig drin. Also irgendwie, aber wir kriegen es hin. Ich freue mich, dass Sie da geblieben sind. Und Anne Meinecke, unsere Landesverbandsvorsitzende vom Landesverband Sachsen, also quasi mit Hausrecht hier in Leipzig, und sie wohnt auch in Leipzig, liest uns auch ein Stück aus ihrem, ist das ein eigenes Buch gewesen, ne? Okay, sie liest uns etwas vor. Ich habe einen Augenblick, tut mir leid, keine Ahnung was. Bitte, Anne, komm doch her und dann traue dich einfach her. Und bitte seht es uns nach, aber das ist eben live und das ist Messe. Und die Messe ist fast geschafft. Also drücken wir die Daumen, dass nicht noch mehr schief geht. Dankeschön.
So, hallo. Geht das hier? Ja. Ich lese aus einer Anthologie, die heißt Aufblick im Anfang und ist von einer Textwerkstatt in Leipzig, und zwar von der Freitagswerkstatt. Das Treffen. Unschlüssig stand sie vor dem Kleiderschrank und wühlte lustlos in den Fächern. Wer bin ich eigentlich? Jedenfalls keine Hausfrau. Ob ich meinen Traum vom Schreiben je verwirkliche? In meinem Alter? Kann ich das überhaupt? Und wenn mein Traum, der eigentlich schon Zwang ist, wie eine Seifenblase zerplatzt. Sie seufzte. Wieder einmal hatten sie ihre Tagträume eingeholt. Sie zerrte den grauen Rock und die rote Bluse aus dem Schrank und schloss die Tür. Warum kann ich nicht Jeans und Parka anziehen wie früher? Sie schaute in den Spiegel. Wenigstens noch keine ausgeprägten Falten. Wie die anderen aussehen werden? Sind ja schon wieder 5 Jahre vergangen. Ob Claudia immer noch ihre taillenlangen dunkelbraunen Haare hat? Hoffentlich nicht wieder die Vorstellungsrunde im Hörsaal. Was sage ich dann? Ich bin immer noch zu Hause. Da denken die anderen ja, Wäsche waschen, bügeln, essen, kochen und sauber machen ist mein ganzer Lebensinhalt. Und die Arbeit in den Elternräten, zählt das? Oder bin ich nur die Klassenmutti, wie Udo sich immer ausdrückt? Gehe ich überhaupt hin? Wenn Sie mir wieder Ihre mitleidigen Blicke zuwerfen. Der Kuchen. Sie rannte in die Küche und öffnete die Backofentür. Gerade noch rechtzeitig. Vielleicht müssen wir diesmal unser bisheriges Arbeitsleben nicht vor allen schildern. Und wenn doch, nur Mut. Es wird schon nicht so schlimm werden. Sie betrat das Bad, begann sich dezent zu schminken und hatte plötzlich Angst, nicht fertig zu werden. Ich darf auf keinen Fall zu spät kommen. Aus dem Badezimmer rief sie Thomas zu, dass der Schokoladenkuchen noch in der Backröhre steht. Macht euch dazu eine Kakaomilch. Sie schaute auf die Uhr. Es war 12:45 und um 2:30 begann das Treffen. Sie musste sich beeilen. Schnell zog sie sich um und steckte sich sorgfältig die Haare hoch. Katharina kam und wünschte ihr viel Spaß. Thomas rief ihr nur ein kurzes Tschüss aus seinem Zimmer zu. Nach einem überprüfenden Blick in den Spiegel ging sie kurz vor 2:30 aus dem Haus mit weichen Knien. Die Sonne schien und ein paar kleine Federwolken segelten am Himmel. Jetzt mit ihnen ziehen können. Als sie allein an der Straßenbahnhaltestelle stand, sagte sie leise vor sich hin, ich bin die Schönste, ich bin die Schönste. Ihr Selbstbewusstsein war ziemlich am Boden. Warum eigentlich? Leistete sie nicht genug? Muss es immer bezahlte Arbeit, gleichgültig welche sein, um anerkannt zu werden? Nach einer bangen Straßenbahnfahrt und einem kurzen Fußweg durch einen kleinen Park, vorbei an einem Rosenrondell, stand sie plötzlich vor dem neuen U-förmigen Fakultätsgebäude. Es war vierstöckig, graublau und hatte großzügig verglaste Fensterfronten. Rechts schloss sich ein halbrunder Hörsaal an. Obwohl der Neubau zwischen einem in den 70er Jahren errichteten Studentenwohnheim und einer vielbefahrenen Straße stand, wirkte er großzügig. Davor war sogar noch Platz für eine kleine Rasenfläche, auf der weiterhin die alten Platanen standen. Endlich mal eine gelungene Architektur. Der Organisator des Treffens kam ihr in einem grauen Anzug mit einem dezent gestreiften Schlips entgegen. Er gab ihr die Hand und sagte, grüß dich, du bist die Zweite, wie geht es dir? Gut und dir? Ich bin vor kurzem Professor geworden. Hast du meinen Artikel im Heft 4 der Chemischen Gesellschaft gelesen? Natürlich, habe ich doch abonniert. Ich hätte nach der Promotion auch gern weiter wissenschaftlich gearbeitet, wenn ich eine Stelle an der Uni oder an einem wissenschaftlichen Institut bekommen hätte. Während ihres kurzen Gespräches waren einige Kommilitonen eingetroffen und standen vor den großen gläsernen Eingangstüren zum Foyer. Die sind aber auch älter geworden und manche haben sogar zugenommen. Bei der nach und nach stattfindenden Begrüßung vermied sie, sofort nähere Auskünfte über sich und ihr Leben zu geben. Sophie, eine ihrer ehemaligen Freundinnen, die sie seit dem letzten Treffen aus den Augen verloren hatte, kam zu ihr. Sie war sehr schick gekleidet, vorteilhaft geschminkt und arbeitete jetzt als Reiseleiterin im Ausland. »Bist du immer noch zu Hause?«, fragte sie mitleidsvoll. Wie erwartet, begann der Boden unter ihr zu schwanken. »Wäre ich bloß nicht gekommen.« »Ja«, antwortete sie nach einer Weile, »aber ich habe so viel zu tun.« Da habe ich gar keine Zeit für eine feste Arbeitsstelle. Ach, das tut mir leid, dass du keine Arbeit hast und kein Geld verdienst. Geld ist mir nicht so wichtig, sagte sie schnell und ging. Inzwischen waren fast alle eingetroffen und unterhielten sich in kleinen Gruppen. Sie stand ängstlich dabei, hörte zu und beteiligte sich kaum an den Gesprächen. Sie beneidete sie um ihre Arbeit, obwohl sie das meiste gar nicht machen wollte und brauchte. Kurz nach 2:30 bat Hubertus alle in den Hörsaal. Beim Hineingehen sah sie zuerst die Fenster an der rechten Wand, durch die das Sonnenlicht fiel. Gegenüber hing das Periodensystem der Elemente. Der Hörsaal war sehr steil gebaut und hatte ca. 150 Plätze. Wo setze ich mich hin? Ihre Beine zitterten, als sie die Stufen zu den oberen Plätzen emporstieg. Ihr war schon ganz schlecht, denn gleich würde der von ihr so gefürchtete Satz fallen. Wenn wir schon unser Leben ausbreiten müssen, dann wenigstens nicht ich als Erster. Und sie wählte einen Platz in der Mitte der oberen Bankreihen. Noch klammerte sie sich an die vage Hoffnung, heute vielleicht nicht öffentlich über sich sprechen zu müssen. Aber schon hörte sie: Nun wird jeder mal erzählen, wie es ihm in den letzten 5 Jahren ergangen ist. Stefanie, fang bitte an. Gut 20 Leute vor mir. Noch eine kurze Galgenfrist. Soll ich sagen, dass ich immer noch zu Hause bin und nur meine Kinder erziehe? Dann stufen sie mich garantiert als minderwertig ein. Ihre Hände wurden feucht. Was sage ich nur? Ihr Herz sprang fast aus der Brust. Der Schweiß stand auf der Stirn. Wie von fern hörte sie die anderen über ihre eigene Firma, über ihre Auslandsaufenthalte, über ihre Patentanzahl, über ihr Zusatzstudium oder über Jobs in anderen Branchen sprechen. War es nicht paradox? Da hatten sie alle ein langes und hartes Studium hinter sich und bekamen doch nur selten Arbeit in ihrem Beruf. Die Worte ihrer Nachbarin ließen sie aufhorchen. Seit dem Ende des Studiums habe ich 3 Kinder bekommen, bin seit der Geburt meiner ersten Tochter zu Hause und arbeite als Familienmanagerin. Ein Jahr saß ich stundenlang an der Supermarktkasse, weil ich wissen wollte, wie man sich dabei fühlt. Familienmanagerin? Das bin ich auch. Dass sie das in dieser Runde zugegeben hat. Diese Stille jetzt. Ich bin ja dran. Was nun? Hinter mir tuscheln sie schon. Ich muss noch den Absatz. Ja? Ja. Was erfinden? Jetzt drehen sich die ersten um. Ich muss anfangen. Also, ich bin auch seit der Geburt meiner Tochter zu Hause. Inzwischen gehen unsere beiden Kinder in die Schule und ich engagiere mich bei beiden als Klasseneltern und Schulelternsprecherin, begleite sie auf Klassenfahrten und zu allen außerschulischen Veranstaltungen. Und ich schreibe Geschichten für meine Kinder, hörte sie sich plötzlich sagen. Ein Raunen ging durch die Sitzreihen. Sie sah anerkennende Blicke. Dann war der Nächste an der Reihe. Wieder rauschten Firmengründungen und Patente an ihrem Ohr vorüber. Sie aber hörte nichts mehr. Zu sehr beschäftigten sie ihre eben gesagten Worte. Musste ich das Schreiben erwähnen, wenn ich nun nie etwas veröffentliche? Dann halten sie mich das nächste Mal für eine Angeberin, aber wenigstens nicht mehr für ein Hausmütterchen. Sie war immer noch total aufgewühlt, aber auch erleichtert. So, und leider ist die Zeit zu Ende, da kann ich die Geschichte nicht zu Ende lesen. Es tut mir leid.
Die 1 geht. Willst du 1, 2, 3 oder ist es egal?
Das ist egal. Gut.
Dann das den, musst du hoch, noch an. Den musst du hochschieben.
4 und 2.
Muss man noch drücken oder nicht?
Nee, das ist alles an.
Super, super, super. Wo sind meine Traumfrauen?
Ja, komm.
Wie machen wir es? Wer macht, wer will wohin?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.